ARD.
Radio 3. Das Gespräch.
Mit Frank Meier, seien Sie herzlich willkommen. Ich habe mir für dieses Gespräch einen Sommergast eingeladen. Es ist ja Sommerurlaubssaison, die Sommerferien sind auch nicht mehr weit. Holger Teschke heißt mein Gast. Das ist ein Berliner, der aber immer mit einem Fuß im Meer steht. Er ist Autor, Theaterregisseur, er lehrt an der Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin. Er kommt aber von der Insel Rügen. Er ist auf einem Fischkutter zur See gefahren. Er hat Bücher geschrieben über seine Inseln Rügen und Hiddensee, auch über seine zweite Heimat Cape Cod an der amerikanischen Atlantikküste, über Heringe und über Möwen, die hören Sie ja auch schon. In unserem Gespräch sind wir aber auch auf andere Meeresbewohner gekommen, denen er schon begegnet ist, auf Wale.
Ist es immer noch ein wahnsinniges Erlebnis, so einen Wal auftauchen zu sehen neben einem Boot und den ersten Blas abzukriegen, und das riecht auch nicht immer gut.
Das riecht, als ob sie, Fisch, oder?
Das riecht, als ob sie neben einer schwimmenden Fischfabrik sind, wenn der das Maul aufreißt. Aber das ist ein unvergesslicher Moment, wenn diese mächtigen Tiere da aus dem Wasser hochkommen.
Holger Teschke über seine Begegnung mit Walen an der amerikanischen Atlantikküste. Zuerst habe ich diesen Küstenbewohner in Berlin aber gefragt, wie lange halten Sie das denn aus, so am Stück in Berlin, ohne das Meer zu sehen?
Also nicht länger als einen Monat. Insofern bin ich eigentlich ein Rüganer, der mit einem Fuß in der Spree steht. Ich bin eigentlich, glaube ich, immer Rucksack-Berliner geblieben. Länger als einen Monat sollte es nicht sein.
Dann fehlt der Salzgeruch in der Luft.
Dann fehlt Salz, dann fehlt alles.
Zum Glück sind ja in Berlin wenigstens manchmal auch Möwen zu sehen, wie an der See. Ihr Buch über die Möwen ist das jüngste unter Ihren Meeresbüchern. Es soll um die 55 oder 60 Möwenarten geben weltweit. Mhm. Gleich mal eine Gewissensfrage, welche Möwe ist denn die schönste?
Darauf kann ich nur antworten, wie ein alter russischer Schauspieler, der mal gefragt wurde von einem Journalisten, der spielte viel Tschechow, also da sind wir ja auch bei der Möwe, der wurde gefragt, welche der Figuren von Tschechow ihm denn die liebste sei. Und da hat er zu dem Journalisten gesagt, das darf ich Ihnen nicht sagen, sonst wären die anderen gekränkt.
Wir wollen nicht, dass Möwen auf Holger
Teschke
sauer sind.
Ich kann mir das nicht leisten, irgendeine Möwenart zu kränken.
Sie beginnen Ihr Möwenbuch mit dem Seemannsglauben, dass die Seelen der ertrunkenen Seeleute in den Möwen über der See wohnen. Sie waren ja selbst mal Seemann für eine kurze Zeit, aber eine wohl einprägsame Zeit. Und diese Erfahrung als Seemann rückt Ihnen das, diesen Seemannsseelenglauben mit den Möwen, besonders nahe?
Ja, unbedingt. Ich habe das von meinem ersten Maschinisten, Conny Rux, ich muss den Namen immer wieder erwähnen, gehört, der mir verboten hatte, mit einer schweren Sechskantmutter nach einer Möwe zu werfen, eben weil. Das ist mir dann nach Jahren wieder eingefallen, wie sehr mich das damals beeindruckt hat, dass so ein oller, stämmiger, seebefahrener Maschinistenseebär auf sowas geachtet hat. Und da dachte ich, das wäre ein schöner Einstieg für das Buch.
Sie schreiben auch, dass es in diesem Aberglauben mit den Seemannsseelen da in den Möwen, dass es aber auch sowas wie einen faktischen Kern darin gibt oder einen Erfahrungskern, ja?
Ja, das habe ich dann Friedrich Goethe zu verdanken. Friedrich Goethe, ein alter Ornithologe und Leiter der Vogelwarte auf Helgoland, der hat es von einem Handelsschiffsmatrosen gehört und der erklärte ihm das so, dass dieser Respekt, den Seeleute den Möwen gegenüber zollen, auch damit zu tun hat, dass sehr, sehr oft, wenn ein Seemann über Bord gegangen ist, der Möwenschwarm sich dort sammelt, also da auf diese Stelle runterstürzt, und dass so die Rettungsmannschaften sehr oft deswegen noch Seeleute haben bergen können aus der See. Ne? Und das ist schon ein sehr praktischer Umstand, ja.
Weil ihnen die Möwen den Weg gewiesen haben, genau. Die wiederum ein potenzielles Futter in dem Seemann gesehen haben.
Naja, das ist die dunkle Seite der Geschichte. Die haben natürlich nicht wegen Rettungsgründen, sondern die hatten ganz andere Interessen.
Ich hatte das mit den Möwen und den Seelen, das werden viele kennen, und ich hatte das auch schon gehört von diesem Aberglauben. Aber es gibt einen anderen faszinierenden seemännischen Aberglauben, über den Sie schreiben in Ihrem Buch, nämlich, dass die ertrunkenen Seeleute auf dem Meeresgrund aufrecht stehen. Und diese Vorstellung, dass da diese Toten stehen und vielleicht mit der Strömung so sanft hin und her wehen, wie geht's Ihnen damit? Finden Sie das eher gruselig oder auch irgendwie tröstlich?
Ja, komischerweise tröstlich. Ich erinnere mich, ich habe irgendwo mal in Amerika in einem Strandkino so ein B-Piraten-Movie gesehen, und wo dann tatsächlich so eine ganze Armada abgesoffen war. Und die standen dann alle, und der Mensch, um den es in dem Film geht, der kam da so runter, und dann begrüßten die den so wankend. Und ich dachte, naja, keine schlechte Gesellschaft. Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich nicht nachvollziehbar. Aber es ist ja auch ein Mythos. Insofern fand ich das ein ganz schönes Bild, ja.
Und welchen schönen sonstigen Seemanns-Aberglauben kennen Sie noch? Haben Sie noch ein paar Proben für uns?
Naja, also Aberglauben vielleicht nicht, aber mein Vater ist über 30 Jahre zur See gefahren. Der war Kapitän auf auch einem 26,5 Meter Kutter. Der war aber davon überzeugt, dass ich niemals Seemann werden würde, weil ich ja schon damals Gedichte geschrieben habe, und wer sowas macht, der wird kein Seemann. Deswegen hat er mich gar nicht vorbereitet auf das Seefahrtsleben, und ich musste das dann alles lernen, als ich auf diesen Kutter da aufgestiegen bin. Musste zum Beispiel zuerst lernen, dass man an Bord gefälligst nicht pfeift. Also an Bord pfeift nur der Kapitän, weil wenn man pfeift, springt der Wind um, oder man pfeift schlechtes Wetter herbei und so weiter und so weiter. Und da gibt es ja jede Menge von merkwürdigen Seemannsbräuchen, dass ein Schiff nicht am Donnerstag auslaufen soll. Und also es gibt jede Menge. Das muss man erst mitkriegen. Und solange man da in Fettnäpfchen tritt, ist man eben immer noch der Neue an Bord. Das muss man so langsam wissen, ja.
Also man muss diesen Mythen- und Legendenschatz auch erstmal lernen.
Den muss man lernen, genauso wie man die Seemannssprache, die ja sehr, sehr poetisch ist, die eine eigene Sprache ist eigentlich für sich, lernen kann, damit man überhaupt weiß, was ein Belegnagel ist oder was Festmacher sind und so weiter und so weiter. Also wir hatten ja, da wo ich gelernt habe, in Rostock Marienehe, das war ja eine Maschinenausbildung. Und die
also
Sprache
quasi Maschinist waren.
Genau, ja, ja. Also Schiffsbetriebsschlosser hieß das mit Abitur. Und die nautische Sprache, also die Sprache an Deck, ist ja nochmal eine ganz andere als die Unterdeck. Und das musste man lernen. Dafür war ich aber gar nicht ausgebildet. Und deswegen musste ich dem langsam sozusagen nachhorchen. Es hat sich aber dann eben eingeprägt. Und das ist so ein bisschen, was ist geblieben. Ja.
Ihren Vater haben Sie gerade erwähnt mit seiner langen Seefahrtsgeschichte. Der kam ja aber eigentlich aus Thüringen. Und wie hat es den denn an die See und auf die hohe See verschlagen?
Ja, ja, also wie viele junge Männer, die damals jedenfalls in der Fischerei, aber auch in der Handelsflotte gefahren sind. Das war ja das Arbeitskräfteproblem der DDR für die Fischerei und auch für die Handelsschifffahrt. Was auch damit zu tun gehabt hat, dass natürlich nach 61 viele, viele junge Männer die erste Gelegenheit benutzt haben, um Achter auszusegeln. Heißt der Seemannsbegriff, also einfach um abzuhauen.
Für die Republikflucht.
Genau, Republikflucht hieß Achter aussegeln. Und da musste immer Nachschub. Vom Decksmann bis in die Maschine. Und so ist mein Vater auch darauf gekommen, er sollte den Hof übernehmen. Mein Großvater hatte einen kleinen Bauernhof in Thüringen mit einer angeschlossenen Gärtnerei, und das war das allerletzte, was mein Vater wollte. Und da hat er einfach nachts seinen Rucksack gepackt und ist losgelaufen. Immer nach Norden. Und es war damals noch so, dass da gab es ja keine Wohnungen, dann haben die jungen Männer, die da ankamen, wurden gleich einkassiert vom Fischkombinat. Und es gab den bösen Schnack, das hieß, wenn du Mutter und Vater totgeschlagen hast, kannst du trotzdem immer noch zur See fahren.
Da wurde nicht nach dem polizeilichen Führungszeugnis
gefragt. Da wurde
gefragt.
Nicht nachgefragt, das war sehr merkwürdig für diese Zeit. Und die schliefen dann an Bord, die kochten an Bord, die wuschen ihre Wäsche an Bord und lebten da eigentlich, ne? Ja.
Trotzdem hat Ihr Vater es irgendwie geschafft, eine Frau kennenzulernen, ihre Mutter.
Das war das Wichtigste. Also deswegen, es gab ja damals sehr, sehr viele Tanzlokale in Sassnitz, und das waren alles so Heiratsanbahnungsinstitute. Da wurde dann geguckt, ne? Und da guckten natürlich die Sassnitzer Jungs, dass die Thüringer Jungs, da wurde auch richtig geprügelt. Also da war schon noch was los in Sassnitz, und das war natürlich wichtig, ein Mädel zu finden, das passte, und möglicherweise ein Mädel, das auch noch ein einzelnes Zimmer hatte.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Ihr Vater hat gesagt, du taugst nichts als Seemann wegen der Gedichte und so. Was haben Sie denn selber gedacht, so als Sassnitzer Junge, über das Thema Seefahrt?
Naja, ich wollte schon zur See fahren. Das war ja so, für uns war die Mauer praktisch die Ostsee. Ne? Nur nicht so, ich sag mal, nicht so starr und nicht so tödlich und nicht so gefährlich. Weil wir hatten ja unsere Väter, oder manche hatten ältere Brüder, oder jeder kannte eine ganze Menge von jungen Männern, die das auch geschafft hatten, zur See zu fahren. Und dadurch haben wir immer, wenn wir rausguckten morgens, gedacht, naja, eines Tages, also vor allem bei uns in Sassnitz war es ja so, da fuhr ja auch die Schwedenfähre. Mhm. Und zweimal am Tag sahen wir die abfahren und kommen. Und man lebte schon ein bisschen wie in einer Grenzstadt, aber mit dem Bewusstsein, also wenn du dich ein bisschen am Riemen reißt, wie mein Vater gesagt hätte, dann kannst du das auch schaffen. Ne? Und dann, die brachten natürlich Souvenirs mit, werde ich nie vergessen. Meine Mutter hatte so ein wunderschönes Tuch mit Möwen aus Norwegen. Und sowas brachten die alles mit und vor allem brachten die Dias mit, also die fotografierten und dann gab es immer Dia-Abende und da sah man dann die norwegischen Fjorde und man sah die Nordseeküste von England und dachte, da kommst du auch eines Tages hin.
Sie haben dann selbst angeheuert 1978, da waren Sie 20 Jahre alt, da begann Ihre Seefahrtgeschichte und was einem als junger Mann da auch durch den Kopf ging auf dem Meer, das haben Sie 2018, also 40 Jahre später in einem Gedicht beschrieben. Wir haben schon besprochen, dass Sie uns das Gedicht mal vorlesen. Würden Sie das bitte tun?
Sehr gerne. Öresund. Mit dem Kutter vor 40 Jahren, Backbord Kopenhagen, Steuerbord Malmö, durch den Sund mit Kurs auf die Nordsee. Zum ersten Mal jenseits der Küste, die mein Zuhause war, der Horizont die Mauer. Vorbei an Christianshafen und Hamlets Kroneborg, gierig das Ufer absuchend mit dem Fernglas nach Mädchen aus der schönen neuen Welt. Seit Jahren den Gedanken im Hinterkopf, in welchem Hafen gehst du von Bord und lässt zurück dein graues Zuhause, die Küste von gestern für immer. Bis plötzlich aufleuchtet das Licht des Kattegat, blutrot, wie nach den vergessenen Schlachten, wie an diesem Februarmorgen nach 40 Jahren.
Öresund, das Gedicht von Holger Teschke, damit haben wir Sie auch mal kurz als Lyriker gehört. Diese Zeile, in welchem Hafen gehst du von Bord und lässt zurück dein graues Zuhause? Sie sind ganz offensichtlich damals nicht von Bord gegangen und haben ihr graues Zuhause nicht zurückgelassen.
Ja, das habe ich nicht gemacht. Das hätte für meinen Vater bedeutet, also der sich auch hochgearbeitet hat von einfachen Decksmann, der er war. Er war ja ungelernt, als er dahin kam, hochgearbeitet hat bis zum Kapitän. Und meine Mutter, die sich auch hochgearbeitet hatte mit einem Fernstudium von einer Sparkassenbotin, sowas gab es damals noch, also junge Frauen, die die Auszüge nach Hause oder in die Geschäfte brachten, zur Zweigstellenleiterin, für die hätte das wahrscheinlich bedeutet, dass sie beide diese Berufe nicht mehr hätten ausführen können. Und deswegen war mir klar, dass ich noch ein bisschen warten würde.
Später haben Sie unter anderem 10 Jahre in den USA gelebt, da werden wir noch drüber reden. Aber ich würde gerne auch mal auf diesen Alltag auf so einem Fischkutter gucken. Also startet in Sassnitz, ist so gut 26 Meter lang.
Was läuft mir, aus.
Läuft aus, ja.
Was komisch klingt, ne?
Ja.
Ein Schiff läuft aus.
Ja, stimmt. Das kommt mir erstmal nicht sehr groß vor, wenn man dann auf dem Atlantik ist mit so einem 26-Meter-Kutter. Wie sah denn so ein typischer Tag aus für Holger Teschke auf dem Kutter auf See?
Ich werde das nie vergessen, weil kaum, dass der Kutter um die Sassnitzer Mole rum war, brüllte eine Stimme von oben: Assi, die ersten Fahrten fährt man als Maschinenassistent, wenn man es ja lernen muss, Assi, Ruderwache. Und ich dachte, Ruderwache, warum muss man das Ruder bewachen? Das ist doch da. So, damit meinte der Kapitän, dass ich meine erste Ruderwache hatte, also 4 Stunden am Steuer stehen musste. Ich hatte aber nie mal in meinem Leben ein Steuer in der Hand gehabt, also jedenfalls kein Schiffssteuer. Und musste auch das noch lernen. Das kriegte der Kapitän natürlich sofort mit und raufte sich die Haare, was sie ihm da an Bord geholt hatten. Das ging dann langsam. Also man hat 4 Stunden Ruderwache oben auf der Brücke. Und dann geht man noch runter und kontrolliert die Maschinentemperaturen. Also da sind ja so an jedem Motorblock sozusagen ist da ein Thermometer dran. Muss gucken, ob alles in Ordnung ist, ob der Dieselzulauf und so weiter und so weiter. Und dann kann man sich hinlegen, kann man wieder 4 Stunden schlafen. Und so geht's drumherum. Mhm. Dann setzen sozusagen die Matrosen und der Bootsmann, die setzen das Fanggeschirr aus, also die Netze. Und dann wird 4 Stunden oder 6 Stunden, je nachdem, geschleppt. Und dann wird das hochgeholt. Und dann gucken wir, was im Stert, heißt das Netz, was im Stert so drin ist. Ne? Und dann gibt es keinen 4-Stunden-Rhythmus sozusagen. Dann wird so lange gearbeitet an Deck, bis der Fisch unter am Eis ist.
Da schreiben Sie mal, dass Sie manchmal knietief da an Deck im Fisch gestanden
genau,
haben.
Genau, ja? Im Hering oder im Kabeljau auch. Und der Hering wurde ja so rein auf Eis gelegt. Aber die Kabeljaus mussten geschlachtet werden. Also die waren damals noch relativ groß. Die musste man sich dann so unter den Arm klemmen und ausnehmen. Und erst dann wurden die eingeeist. Und dann kam das alles per Hand. Ne? Das war, da gab es keine Schlachtemaschinen wie auf den großen Fang- und Verarbeitungsschiffen, also auf den Frosttraulern. Und dann musste das auch noch unter Deck gestaut werden. Das Deck war also praktisch bis an die Kante sozusagen mit Eis voll. Und erst wenn das alles weg war und das Deck sauber war, dann konnte man mal darüber nachdenken, Kaffee zu trinken und schlafen zu gehen. Also das war eine Arbeit, die ungeheuer hart war. Es wurde auch gefischt bei Windstärken zwischen 5 und 6 und 7. Da schlackerte das natürlich ganz schön auf dem Kahn. Wir waren 8 Leute. Und wenn das im Fisch war sozusagen, dann war nur der Kapitän oben auf der Brücke und steuerte und guckte, dass alles klar ging. Und die anderen 7 waren alle an Deck, ne? Und fuchteln damit. Ich habe mein Messer heute noch, das habe ich mir aufgehoben, mein Schlachtemesser, arbeiteten da mit ihren Messern. Es war aber auch für DDR-Verhältnisse eine sehr gut bezahlte Arbeit. Also man bekam Fangprozente, ne? Man bekam sogar einen kleinen, geringen Anteil an sogenannten Valuta, mit dem man dann im Wintershop sich seine erste Rolling Stones-Platte kaufen konnte und Jeans und so weiter und so weiter. Also es war schon gut bezahlt. Ich bin fast umgefallen, als ich meine erste Lohnabrechnung gesehen habe, was man da so bekam. Aber eine sehr harte Arbeit.
Ja, ja. Ich habe vorhin vergessen zu fragen. Also es gab offenbar die Gelegenheit, Achter auszusegeln, weil die Kutter auch Häfen im nichtsozialistischen Währungsgebiet angelaufen haben.
Ja. Also gerade wenn es irgendwelche Reparaturen gab, die man nicht selber ausführen konnte, also größere Reparaturen. Wir sind aber auch mal bei einem schweren Sturm dann tatsächlich im Hafen von Egersund eingelaufen. Und das war sehr lustig, weil da kam ein Zöllner und versiegelte unseren Schnapsschrank. Das gehörte auch noch mit zu den Privilegien, also dass wir Schnaps sehr, sehr billig zollfrei einkaufen konnten und Zigaretten. Der versiegelte den und kam am Abend wieder mit dem Siegel und sagte, meine Tochter hat Kommunion und kann ich nicht für die Bowle hier ein bisschen was von euch einkaufen und lud uns dann ein. Und da ich Freiwache hatte, bin ich da mitgegangen. Wunderschön, ein Haus am Fjord. Und ich hatte ja Englisch gelernt und dann fing der an, sich mit mir zu unterhalten. Und dann sagte der, sag mal, bist du bescheuert? Bleib doch hier. Mhm. Und ich sagte, nein, das kann ich doch nicht machen. Also es war wirklich sehr, sehr verführerisch, weil die Mädels auch nur alle noch da waren, die mit ihr Kommunion hatten, lauter schöne junge Norwegerinnen. Aber ich habe ja die Gründe schon benannt. Mhm. Das war öfter die Möglichkeit und die ist auch öfter genutzt worden, natürlich, klar.
Zu diesem Komplex Schnaps und junge Frauen passt auch ein Lied, das Sie in Ihrem Buch weitergeben. Kein Lied von Ihnen, sondern Sie haben das vom Koch auf einem der Fischkutter gehört. Der Text geht so, ich würde das mal vorlesen, oder können Sie es für uns singen? Ich lese es mal vor.
Ja.
Von den Mädchen geliebt, von den Müttern gehasst, die Heuer versoffen, die Prozente verprasst, von außen rau, doch von innen ganz zart, so sind die Jungs vom Fischkombinat.
Genau so waren wir.
Sie auch.
Ja, ich hoffe.
Dann lassen Sie uns mal von wegen Musik Ihre erste Musik hören. Sie haben 3 maritime Stücke für uns mitgebracht, gesungen von Hans Albers, Isa Vermeeren und Ernst Busch. Hans Albers mit dem Lied Kleine weiße Möwe fliegt nach Helgoland, wahrscheinlich wegen der Möwe ausgesucht oder weshalb?
Wegen der Möwe und wir hatten letztens ein Gastspiel im Stadttheater, also jetzt heißt es ja Ernst-Barlach-Theater Güstrow und da sagte der Inspizient zu mir, hier hat Hans Albers debütiert.
Das gehört zu Ihrer Theatergeschichte, werden wir auch noch drüber reden. Aber jetzt erstmal Hans Albers.
Kleine Möwe, flieg nach Helgoland, bring dem Mädel, das ich liebe, einen Gruß. Ich bin einsam und verlassen und ich sehne mich nach ihrem Kuss. Kleine Möwe, wenn der Südwind weht, dann erwacht das große Heimweh auch in mir. Meine Wünsche, meine Träume sende ich übers weite Meer zu dir.
Hans Albers mit Kleine weiße Möwe fliegt nach Helgoland. Das hat uns Holger Teschke mitgebracht. Eine Musik, die wir sonst nicht so oft hören hier im Programm. Also vielen Dank dafür. Holger Teschke, Theaterregisseur, Hochschullehrer, Autor. Zuletzt hat er ein Buch über Möwen veröffentlicht. Und ich habe voller Staunen gelesen, Herr Teschke, in welch ungewöhnlichen Situationen Sie sich mit Möwen beschäftigt haben. Wir haben ja eben darüber gesprochen, wie Sie zur See gefahren sind. Die Überlegung, gehe ich von Bord, segel ich achte aus oder nicht. Sie konnten dann später schon als DDR-Bürger in den Westen reisen und dann auch gleich in die USA 1989, eben nicht als Seemann, sondern dann schon als Theatermann. Und als Sie in New York ankommen, schreiben Sie in Ihrem Möwenbuch, da sind Ihnen die Möwen über Manhattan aufgefallen und da haben Sie sich ein Notizbuch gekauft, um Möwenbegegnungen festzuhalten und auch noch andere Reiseeindrücke. Und da dachte ich mir, der Mann geht von Sassnitz nach Ost-Berlin und weiter nach New York und dann interessiert Ihnen vor allem die Möwen dort, oder wie?
Ja, das war nicht ganz so. Also das mit dem Buch stimmt. Ich wollte als allererstes in New York zu dem Ort gehen, wo Herman Melville geboren ist. Denn mein Vater hat mir ein einziges Buch in die Hand gedrückt, mit dem er mich in gewisser Weise schon auf die Seefahrerei hat vorbereiten wollen vielleicht. Und das war Moby Dick. Mhm. Das hat er mir einmal geschenkt, da war ich 13 Jahre alt. Er hat mir das in die Hand gedrückt und hat gesagt, damit du schon mal weißt, was auf See los ist. Vielleicht war das auch als Abschreckung gedacht. So, und dann habe ich mich da festgelesen und hatte das große Glück, das war über Christoph Hein, der hatte das vermittelt, also die amerikanischen,
Christoph Hein.
Ja, die amerikanischen Universitäten, die wollten keine offiziellen DDR-Schriftsteller, die ihnen erzählten, wie schön die Kulturpolitik in der DDR es mehr haben, sondern haben gesagt, so schlägt jemand, den sie eingeladen hatten, den nächsten vor. Und so kam ich zu dem Glück, ich hätte nie gedacht, dass das klappt. Also das war, New York war wirklich die erste westliche Stadt, die ich gesehen habe, weil ich, das Visum war so ausgestellt, dass ich es gerade geschafft habe, mit dem Bus nach Tegel zu kommen. Also West-Berlin habe ich nur durch die Busscheibe gesehen und gelandet bin ich dann in New York und wollte unbedingt als allererstes zu Herman Melville. Und da das Haus selber gibt es nicht mehr, aber es gibt die Adresse und eine Tafel da in der Nähe des South Street Seaports ist, da waren da ungeheure Mengen von Möwen. Und jetzt dachte ich, das muss ich mir jetzt aufschreiben, wie oft ich, also dadurch fühlte ich mich ein bisschen zu Hause. Ansonsten war ich ja ein bisschen verloren in dieser Riesenstadt. Und da gibt's heute noch eine wunderbare kleine Papeterie, die so besonders schöne kleine Notizbücher macht. Und da habe ich mir eins gekauft dann, ja.
Auch da sind Möwennotizen entstanden und auch an einem anderen ungewöhnlichen Ort direkt hier in Berlin. Sie wohnen seit 30 Jahren in der Leipziger Straße in Berlin-Mitte, in einem der Hochhäuser dort im 16. Stock. Und ausgerechnet dort, Berlin-Mitte, in dieser Höhe, haben Sie brütende Möwen beobachten können. Erzählen Sie auch in Ihrem Buch davon. Was haben Sie denn da sehen können vom Möwenleben?
Naja, der Moment war eben großartig, weil es war genau am Tag, an dem verkündet wurde, dass man nicht mehr nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen konnte, also während der Pandemie. Und das war mir noch nie passiert. Ich hätte nie für möglich gehalten, sozusagen, dass ich nicht nach einem Monat nach Rügen fahren kann. Und da stand ich ein bisschen hilflos mit meinem Handy und guckte so über die Leipziger Straße. Und in dem Moment landeten zwei Silbermöwen gegenüber auf dem Flachdach. Genau in dem Moment. Und da dachte ich, das ist jetzt natürlich ein Zeichen. Da musst du jetzt reagieren, musst was machen. Dann habe ich aber angefangen, die zu beobachten, weil das ja nicht so schnell ging, dass man jetzt irgendeine Arbeitsgenehmigung bekam.
Und, wieder nach Mecklenburg fahren
zu können. Ja, um nach Rügen zu fahren. Also ich hatte die Termine alle schon gemacht mit Leuten, die mir da geholfen haben. Also beim Deutschen Meeresmuseum mit meiner Möwenfachberaterin Dr. Liebers, die wirklich großartig war, aber auch mit Leuten, die früher Vogelwarten auf den Inseln waren, also auf Hiddensee vor allem, die dort gearbeitet hatten und wollte natürlich selber jetzt im Kreislauf sozusagen von der Balz bis zum Schlüpfen die Möwen beobachten. Und in dem Moment landeten die da eben und da dachte ich, das muss ein Zeichen sein. Und die haben dann tatsächlich auf diesem Flachdach sich ein Nest gebaut unter dem abgeschrägten Dach da und haben zwei Junge hochgezogen. Und das war natürlich interessant, die zu beobachten. Und ich habe dann auch den Möwenbeauftragten des Berliner Senats kontaktiert.
Es gibt einen Möwenbeauftragten.
Es gab damals einen Möwenbeauftragten, der mir dann auch erzählte, ach naja, also ich kannte die Möwen für alle Berlinerinnen und Berliner, die man immer sehen kann an der Mühlendammschleuse. Das sind die Möwen, die dort fischen gehen, weil sie eigentlich auf dem Alexa-Dach brüten. Da sind schon ein bisschen über 50 Brutpaare inzwischen. Das habe ich alles Herrn Steyhoff zu verdanken, der mir das erzählte sozusagen.
Und dann das ist der Möwenbeauftragte.
Das ist der Möwenbeauftragte gewesen. Und der war ganz großartig. Und der hatte ein Netzwerk von Ornithologen, die ihm auch zuarbeiteten. Also die werden ja auch beringt, sodass man dann weiß, wo die hinfahren und. Ne? Und dann merkte ich plötzlich zu meinem großen Erstaunen, dass ich in einer Möwenstadt lebte. Die kannte ich ein bisschen vom Schiffbauer Damm. Da sitzen ja immer die Lachmöwen rum, die Bahnhof-Friedrichstraße. Aber dass es inzwischen ein großes Netzwerk gab, auch von Silbermöwen, auch von inzwischen Steppenmöwen, das war mir gar nicht so bewusst. Ja.
Ihr Möwenbuch ist in der Naturkundenreihe im Verlag Mattes und Seitz erschienen. Gibt es ja diese schöne Reihe mit den Tierporträts. Dazu gehört auch das Möwenbuch. Und in der gleichen Buchreihe haben Sie vor 10 Jahren ein Buch über einen anderen Meeresbewohner veröffentlicht, über den Hering. Und in dem Buch geht es gleich am Anfang, das ist eigentlich verwandt mit dem Möweneinstieg, auch um ein überirdisches Phänomen, könnte man sagen, nämlich ums Heringsleuchten. Yeah. Und auch da haben wir verabredet, dass Sie uns einen kleinen Ausschnitt aus Ihrem Buch über dieses Phänomen, das Heringsleuchten, vorlesen.
Sehr gerne. Das Heringsleuchten muss ein Naturschauspiel von unvergleichlicher Schönheit gewesen sein. Es wiederholte sich jedes Jahr, wenn die Heringe zum Laichen in die küstennahen Gewässer der Nord- und Ostsee einzogen. Dicht unter der Wasseroberfläche schwimmend, reflektierten die riesigen Schwärme das Mondlicht so stark, dass die See meilenweit glänzte und funkelte, als würde das Meer einen neuen Stern gebären. Noch im 19. Jahrhundert waren diese Schwärme oft so gewaltig, dass die Bewohner der flachen Buchten sie sogar bei Tageslicht kommen sahen. Dann begann die See zu strahlen und zu gleißen, dass die Fischer geblendet waren, während sie ihre Boote in die Brandung schoben.
Aus dem Heringsbuch von Holger Teschke. Wissen Sie, ob es dieses Heringsschauspiel, dieses Heringsleuchten heute noch irgendwo gibt auf der Welt?
Also nicht, könnte ich jetzt nicht sagen, wo das sein sollte. Vielleicht gibt es irgendeine einsame Bucht in der Südsee, wo die Menaden auftauchen. Aber nein, durch die Überfischung der Meere ist das, glaube ich, ganz ausgeschlossen, dass so große, das waren ja kilometerweite Schwärme, die da gezogen werden. Ja. Es gibt Berichte aus dem Mittelalter, wo diese Schwärme sogar die Fischerboote hochgehoben haben sollen, wenn die auftauchten. Ich weiß nicht, ob das jetzt Seemannslatein oder Anglerlatein oder Fischerlatein ist, aber man hat ja die Fangmengen und man sieht einfach aus diesen Fangmengen, was für gewaltige Schwärme das gewesen sein müssen.
Das klingt heute kaum vorstellbar in unserer so demolierten Natur, dass es diesen Fischreichtum gegeben hat. Und erstaunlich klingt auch was anderes, was Sie schreiben bei der historischen Bedeutung des Herings, dass nämlich nicht nur das britische Empire, sondern auch Frankreich und Preußen es ohne den Hering kaum zu Großmächten geschafft hätten. Bleiben wir mal bei Preußen. Wieso wäre Preußen ohne den Hering nicht zur Großmacht geworden?
Naja, weil sie große Heere versorgen müssen sozusagen. Und das war ja eine der Leistungen, dass durch die Entdeckung, dass der Hering eingepökelt, also in Salz gelegt werden konnte, der sich länger hielt. Und dadurch kamen die Heringe eben auch hier nach Preußen. Sie waren ein billiges, es war ja der arme Leutefisch, ein billiges Grundnahrungsmittel. Und deswegen konnte Friedrich der Große überhaupt nur seine Soldaten ernähren. Die wurden nämlich alle mit Hering gefüttert und denen hing der Hering irgendwann sicherlich mal zum Halse raus. Aber da wurde ja nicht danach gefragt. Und ähnlich ist es bei den anderen Großmächten eben auch gewesen.
Was für Geschichten alles am Hering hängen und noch viel mehr gibt es in Ihrem Heringsbuch, kann ich sehr empfehlen. Wir haben ja schon über den seemännischen Abschnitt in Ihrem Leben geredet. Ich würde gerne auf Ihr Leben schauen vor und dann auch nach dieser kurzen Seefahrerzeit. Praktischerweise gibt es zur Geschichte Ihrer Familie auf der Insel Rügen, also der mütterlichen Familie, Vater wie gesagt aus Thüringen, dazu gibt es auch ein Gedicht von Ihnen. Lassen Sie uns das doch auch noch hören, das Gedicht Sagader Dorfkirche.
Der Garten meiner Großmutter am Apollonienmarkt, überwuchert von Brombeergestrüpp und Brennnesseln. Abgerissen der niedrige Karten und leer steht das Pfarrhaus hinter dem schiefen Tor, in dem ich die Namen meiner Urahnen fand, kaum zu entziffern in den vergilbten Registern. Luisa Maria Steinort, den 17. Mai 1776. Verschwunden ihre Grabkreuze und ihre Gesichter, Erinnerung ein Privileg, die Adelsgräber im Kreuzgang. Aber noch immer unter den alten Buchen die kleine Backsteinkirche auf Findlingen errichtet, mit der Sonnenuhr über der Seitenkapelle, die meine Ahnen sahen auf ihrem Weg zum Gottesdienst oder aufs Feld und in die Kreidebrüche, die noch die Stunden des Tages anzeigen wird, wenn die neuen Herrlichkeiten eingestürzt sind, unter den Stürmen, die über die Insel kommen, vom Meer her, mit noch nie gesehener Wucht.
Sagada Dorfkirche, ein Gedicht von Holger Teschke, geschrieben 1989. Und da schreiben Sie ja Luisa Maria Steinort den 17. Mai 1776. Also die Familie Steinort, ihrer Mutter, ist schon ewig auf der Insel Rügen zu Hause, mindestens seit 250 Jahren.
Ja. Das war auch in der Sagada Dorfkirche, wo der damalige Pfarrer, bevor er in den Ruhestand ging, gesagt hat, du, wenn du jetzt nochmal reingucken willst in die Kirchenbücher, dann komm. Und sind wir dann so durchgegangen. Und dann ist er wirklich tatsächlich, also es geht noch weiter bis 1600 irgendwas.
Alter rügenscher Adel sozusagen, ohne Adel zu sein.
Tagelöhneradel.
Ja. Sie schreiben in Ihrem Rügenbuch auch, dass Sie zweisprachig aufgewachsen sind mit Hochdeutsch und Plattdeutsch und dass Ihnen das Plattdeutsche als Kind eigentlich besser gefallen habe. Warum das?
Ja, das ist so. Also erstmal ist es eine sehr heitere Sprache, eine sehr plastische Sprache, eine Sprache mit viel Vokalen sozusagen. Und ich bin ja viel bei meinen Großeltern. Meine Großmutter hatte 13 Geschwister, Sie können sich vorstellen, da kommt man ein bisschen rum als Kind. Und besonders einprägsam waren immer die Familienfeiern. Also die meisten Wohnungen oder Häuser, an die ich mich erinnere, die hatte nur zwei Stuben. Wie die Leute da alle reingepasst hat, das frage ich mich heute. Es ging aber. Und dann wurde ausgelassen und ziemlich lange auch gefeiert. Und die Kinder durften dann aufbleiben. Und da wurde nur Plattdeutsch geredet. Ne? Mhm. Und dadurch habe ich das so ein bisschen aufgeschnappt und dann auch gelernt. Und denn zum Beispiel meine Großeltern, die redeten nur miteinander platt. Die redeten gar nicht Hochdeutsch miteinander zu Hause. Und das hat sich dann behalten. Und ich habe immer mal mir vorgenommen, vielleicht kann ich das jetzt nochmal machen. Ich wollte gerne mal, ich habe ja Shakespeare übersetzt auch, ich wollte gerne mal einen Shakespeare ins Plattdeutsche übersetzen, weil ich mir das sehr gut vorstellen kann.
Apropos Shakespeare, mit dem Plattdeutschen hat auch zu tun, dass in Ihnen die Liebe zum Theater erwacht ist, oder?
Ja. Das lag an dem wunderschönen Theater in Putbus. Da habe ich mein erstes Theaterstück auf Plattdeutsch gesehen. Das war eine Übertragung von Sean O'Casey, ein Pfund abheben und das Ende vom Anfang. Ein Pfund aufheben und das Ende von Anfang. Und das war immer ausverkauft damals, diese plattdeutsche Späldäl. Und ich wurde mitgenommen von meiner Mutter, weil mein Vater war ja dauernd auf See und ich kriegte also einen maßgeschneiderten Anzug mit 10 Jahren oder 11 Jahren und fand das überhaupt nicht schrecklich, sondern wunderbar, weil die Leute sich alle so amüsiert haben. Das sind also zwei richtige Farsen von O'Casey, wo ordentlich was los ist. Und das ganze Theater brüllte und lachte. Und ich dachte, das ist der Ort, wo du hin musst. Da hier ist was los. Also das hat mir sehr gut gefallen.
Also da waren Sie 10, 11, als die Liebe zum Theater angefangen hat. 1979 sind Sie ans Berliner Ensemble gegangen. Das ist dann einige Jahre später. Da waren Sie 21, wenn ich richtig rechne. Hat die Theaterliebe in der Zwischenzeit still geruht oder gab es noch andere Theatergeschichten dazwischen?
Nee, eigentlich nicht. Also ich bin immer mitgegangen, wenn meine Mutter, also die hatte ein Abonnement für diese plattdeutschen Sachen. Und dann kam ja irgendwann die Jugendweihezeit, was sehr interessant war. Also da fuhr man ja auch ins Theater Putbus und das werde ich nie vergessen, weil die Mädchen, mit denen wir am Tag in der Klasse da so zusammensaßen, die verwandelten sich dann in Prinzessinnen, die in so Kleidern, duftigen Seidenkleidern und auf den ersten Absatzschuhen und so. Man erkannte die gar nicht wieder und fuhr dann mit dem Bus dahin und dann war dieses ganze Theater natürlich voll mit jungen Leuten, die da alle ihre Jugendweihevorstellungen sich anguckte und ich werde das nie vergessen. Also das hat mich sehr, sehr beeindruckt und ich dachte, aha, das ist also auch der Ort, wo man schicke junge Frauen kennenlernt. Da musst du hin.
Was so alles zusammenkommt. Aber jetzt 1979, wir haben einen Maschinisten zur See, einen Jungen vom Fischkombinat in Sassnitz, außen rau und innen ganz zart, namens Holger Teschke. Wie kommt der jetzt nach Ost-Berlin ans Berliner Ensemble?
Das verdanke ich eigentlich einer Frau, die einen Artikel geschrieben hatte im Magazin zum 80. Geburtstag von Bertolt Brecht. Und da stand drunter Isot Kilian, Direktorin für Erziehung und Ausbildung am Institut für Schauspielregie Berlin. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Mhm. Und dann bin ich nach Berlin gefahren, weil meine damalige Freundin studierte hier in Berlin schon. Und habe im Telefonbuch nachgeschlagen und habe auch die Adresse gefunden. Die saßen damals in der Mittelstraße. Und Frau Kilian empfing mich. Mhm. Und ich fragte, wie man sich bewerben kann und so weiter und so weiter. Und sagte, da hast du großes Glück. Duzte mich gleich, hast du großes Glück. Wir machen nochmal eine Nachbewerbung, aber erzähl mir doch erstmal, was du so im Theater gemacht hast. Und ich hatte ja nichts gemacht, als ich da gesessen hatte.
Außer junge Frauen bewundert.
Genau, also so. Und ich hatte aber ein Stück geschrieben. Das, also ein kleines Stück, aber so völlig Brecht im Brechtschen Duktus. Ein kleines Lehrstück hatte ich geschrieben. Das hatte ich dabei. Und dann sagte sie, dann gib mir das doch mal. Und komm in 2 oder 3 Tagen wieder. Und dann sagte sie beim zweiten Mal, also viel Ahnung vom Theater hast du nicht, aber geh mal rüber ins Berliner Ensemble am Schiffbauer Damm. Da habe ich einen Termin für dich gemacht mit dem Chefdramaturgen, der will sich mit dir unterhalten und dann sehen wir weiter. So, und dann habe ich Professor Joachim Tenschert getroffen, der sich Zeit nahm für mich und der mich ausgefragt hat. Und dann sagte der, ja, Isot hat also ein gutes Wort für Sie eingelegt, gehen Sie morgen da zu der Kaderabteilung und dann fangen Sie als Regieassistent hier an.
Oh.
So schnell. Ging das. Ich hatte von Regieassistenz genauso viel Ahnung wie von Maschinenassistenz. Also ich stolperte von einer Assistenz in die andere und habe dann erst viel, viel später, weil jetzt ihr 100. Geburtstag ist, muss ich das mal sagen, mitgekriegt, was für eine wichtige Rolle Isot Kilian am Berliner Ensemble als Regieassistentin und Freundin und Mitarbeiterin von Brecht gespielt hatte. Und noch viel später, als ich sie dann besucht habe, habe ich mitgekriegt, dass ich da, glaube ich, einen großen Stein bei ihr im Brett hatte, weil sie war mit Bruno Carstens verheiratet und Bruno Carstens, sehr berühmter Schauspieler, damals Polizeiruf 110, war früher mal zur See gefahren. Sie kam selber aus Hamburg und hatte offenbar ein Herz für schreibende Seeleute. Ich glaube, das war mein großes Glück.
Schon wieder ein Glücksfall im Leben von Holger Teschke. Sie haben von Isa Vermehren das Stück dabei. Eine Seefahrt, die ist lustig. Weil ihr Herz so an der Seefahrt hängt oder warum?
Ich finde Isa Vermehren unglaublich. Also die hat mich umgehauen, als ich das erste Mal gehört habe. Sie war ja als ganz, ganz junge Frau, hat sie dieses Lied aufgenommen. Und sie kommt aus Lübeck, also auch ein Mädel von der Wasserkante. Und hat dann bei Werner Fink in der berühmten Katakombe gesungen. Ne? Die mussten weg aus Lübeck, weil Isa hatte sich geweigert, nach 33 die Hakenkreuzflagge zu grüßen. Dadurch musste die raus, konnte das Gymnasium dann nicht mehr zu Ende machen. Und ging jetzt mit ihrer Agathe, so hieß nämlich ihre Quetschkommode, also die kann man heute noch im Haus der Geschichte bewundern, da ging die zu Werner Fink und sang diese Lieder. Und dieses Lied, was wir hören werden, ist eben eigentlich gemünzt auf viele der Nazi-Größen. Also der mit der großen Klappe ist Goebbels und also das wussten die auch. Und deswegen wurde die, also da traten ja sehr, sehr viele progressive Leute auf. Theo Ling, Ernst Busch hat dort auch gesungen bei Fink in der Katakombe. Hans Eisler war da am Klavier. Die wurde dann auch irgendwann zugemacht, als die Nazis das spitz kriegten, was da eigentlich gesungen wurde. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Aber ich finde die auch als Stimme so modern. Und das Verrückte war, die ist dann tatsächlich in Sippenhaft genommen worden, weil ihr Bruder die Fronten gewechselt hatte. Und was ich ungeheuer verrückt fand, dass sie, nachdem sie Ravensbrück überlegt hatte und Dachau, dass sie dann 1951 Ordensschwester geworden ist. Oh. Und zwar im Orden des Heiligsten Herzens Christi oder Heiligsten Herzens Jesu heißt der, glaube ich. Und dann von 1983 bis 1995 das Wort zum Sonntag bei der ARD gemacht hat. Eine der beliebtesten Sendungen. Isa Vermehren war ein Hit. Und ich kann nur sagen, das kann man auf YouTube sehen. Also das ist eine ungewöhnliche Ordensschwester. Aber dass die mal so gesungen hat als junges Mädchen, ist, wenn man das sieht, dann doch etwas erstaunlich.
Was für eine Spannbreite in einem Leben. Da bin ich jetzt äußerst gespannt auf eine Seefahrt, die ist lustig.
Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, ja, da kann man unsere Leute an der Reling kotzen sehen. Hollei, 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 in der rechten einen Whisky, in der linken einen Köm und die spiegelblanke Glatze, das ist unser Kapitän. Hollei, 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 hollei.
Ein Spottlied auf Goebbels, Göring und andere Nazis, noch 1934 in Deutschland gesungen von Isa Vermehren. Eine Seefahrt, die ist lustig. Das hat uns Holger Teschke mitgebracht, Theaterregisseur, Autor, Dozent an der Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin. Wir haben gerade schon gesprochen über Ihre Zeit am Berliner Ensemble. Bis 2000 waren Sie dort. Was würden Sie sagen, was war für Sie so im Rückblick Ihre wichtigste Arbeit dort am BE?
Es gab ja viele, also wir hatten ja 5 Intendanten, was nicht ganz unproblematisch war, die auch sehr unterschiedlich war. Ich hatte das Glück, dann für die Eröffnungsinszenierung für Peter Palitzsch auch in Shakespeare zu übersetzen, Perikles. Und Palitzsch war ja von Anfang an eigentlich mit Brecht zusammen gewesen. Und diese Zusammenarbeit war sehr interessant. Ich konnte dann mit Heiner Müller zusammen als Dramaturg arbeiten an der Quartettinszenierung, die er mit Marianne Hoppe gemacht hat und anderen. Aber Marianne Hoppe spielte diese große alte Madame Mathieu in Müllers Quartett, Martin Wuttke den Valmont. Und das war eine irre Arbeit, weil alle 2 oder 3 Tage wollte Frau Hoppe aussteigen. Und wir hatten dann so rundum Betreuungsdienst, um sie wieder zu gewinnen. Und bei einem dieser Fahrten mit dem Taxi, ich musste sie dann hier vom Hotel immer abholen, kriegte sie spitz, dass ich Plattdeutsch rede. Aber also irgendwie kamen wir auf Rostock, wo sie daher war und so weiter und rede. Und dann sagte sie, kannst du platt? Und dann redeten wir. Und damit hatte ich das Herz von Marianne Hoppe erobert und wurde dann immer ausgeschickt, wenn es ganz dramatisch war. Das war eine ganz tolle Arbeit. Es war auch die Zeit, in der einer Schläf probiert hat. Das war genauso spannend, da bei den Proben dabei zu sein. Und last but not least war ja auch Peter Zadek da, der einen völlig anderen Zugriff auf Shakespeare hatte und Antonius und Kleopatra dort gemacht hat und den Kaufmann von Venedig. Und ich muss schon sagen, obwohl es dann harte Kämpfe gegeben hat zwischen der Müller und der Zadek-Fraktion, hat mich der Zugriff auf Shakespeare und die Art und Weise, wie Zadek mit Schauspielern gearbeitet hat, die völlig anders war als Müller, doch sehr, sehr interessiert. Ja. Also es waren schon spannende Jahre.
Und die gingen für Sie 2000 zu Ende, da haben Sie das BE verlassen. Im Jahr davor war Klaus Peimann Intendant des BE geworden. Hatte das miteinander zu tun?
Sind das Sie hatte viel miteinander zu tun.
Also sind Sie wegen ihm weggegangen?
Ja, wir konnten, glaube ich, nicht miteinander.
Und was für Gründe hatte das?
Chemische.
2 Persönlichkeiten, die miteinander.
Man guckt sich an und weiß Bescheid.
Aber Sie hatten eine Alternative, denn Sie haben nach Ihrer Zeit am BE 10 Jahre in den USA gelebt, im Nordosten der USA. Und dass Sie dort sein wollten, Sie haben es vorhin schon mal den Grund eigentlich schon mal genannt, das hatte sehr, sehr, sehr viel zu tun mit Moby Dick von Herman Melville, weil Sie haben sich quasi neben Melvilles Haus angesiedelt dort, ja.
Das hätte ich am liebsten gemacht, ja. Es war ein bisschen weiter weg in den Berkshires, aber ich hatte 93 schon mal eine Gastinszenierung an einem College dort, dem ältesten Frauencollege von Massachusetts, Mount Holyoke College. Und die netten Kollegen hatten gesagt, wenn du Lust hast, kannst du jederzeit wiederkommen. So, und da dachte ich, das mache ich mal, weil ich eigentlich den ganzen Moby Dick nochmal auf Englisch lesen wollte und mal sehen, ob mein Englisch jetzt gut genug war. Nach Shakespeare auch für Herman Melville. Und dann bin ich da so ein bisschen geblieben, weil das eine also erstmal war das College sehr, sehr international. Also seit die hatten 1837 gegründet, hatten die schon Frauen aus der ganzen Welt dort ausgebildet. Zum Anfang als Missionarinnen, aber da die Missionarinnen auch noch was anderes können mussten als beten, waren die dann auch vor allem als Ärztinnen ausgebildet worden. Mhm. Eine ganz interessante internationale Gemeinschaft, die es da an dem College gab. Und tatsächlich bin ich dann eben darauf gekommen, dass Mr. Melville noch einiges mehr geschrieben hatte. Also in der College-Bibliothek war dann diese 12-bändige Gesamtausgabe. Ich habe dann angefangen, auch fürs Hörspiel zu arbeiten und ein Hörspiel über Melville in Arrowhead, also so hieß die Farm, auf der er Moby Dick geschrieben hat, zu schreiben. Und den bin dann so 10 Jahre wirklich immer gependelt. Das heißt, im Sommer waren wir dann hier, ansonsten drüben. Und das war eine sehr, sehr wichtige Zeit für mich, in 2 unterschiedlichen Kulturen zu leben, ja.
Jetzt haben Sie gerade schon wir gesagt und ich hatte mir auch vorgenommen, hier keinen falschen Eindruck zu erwecken von einem Holger Teschke, der nur in Büchern lebt oder im Theater, dass Sie da in den USA hängen geblieben sind, hatte auch mit der Liebe zu einer Insulanerin von Long Island zu tun,
nicht wahr? Das war, genau, ja. Das hatte sehr viel damit zu tun und sie unterrichtete an der deutschen Abteilung, ich war in der Theaterabteilung. Und was ich dazu noch sagen muss, das College war also nicht nur sehr international, sondern die einzelnen Abteilungen arbeiteten auch sehr interdisziplinär miteinander sozusagen. Also wir hatten sehr viel zu tun mit der Filmabteilung, mit den Kunstgeschichtlern, mit der Tanzabteilung und so weiter. Und da wurden immer Projekte gemacht, die miteinander was zu tun hatten sozusagen. Und das war natürlich sehr schön, weil wir da zum ersten Mal auch Projekte hatten, die man heute site-specific nennt. Also da gingen die Tänzer und die Schauspieler dann auch mal ins Museum. Also zum Beispiel gab es eine große Expressionismus-Ausstellung, die die gemacht haben. Und dann haben wir deutsch-expressionistische deutsche Texte auf Deutsch und auf Englisch gemacht und sowas. Also das war alles sehr, sehr interessant. Und es kamen auch sehr, sehr viele interessante Gäste hin. Also Susan Sontag ist da gewesen. Also da war ungeheuer viel los. Und diese 10 Jahre sind sehr, sehr schnell vergangen, ja.
Und Sie sind offenbar mit der US-amerikanischen Lebensweise sehr gut zurechtgekommen.
Naja, das war ja Gott sei Dank nicht, ich sag mal, Nowhere Texas, sondern das war die Ostküste. Ein großer Unterschied, ne? Das ist wirklich ein großer Unterschied. Ich habe einmal tatsächlich auch im Midwest gearbeitet, an der University of Notre Dame in Illinois. Und das ist schon ein ganz großer Unterschied. Das merkt man dann. Ne?
Was hat Ihnen da mehr entsprochen an der Ostküste, als Sie da gelebt haben?
Naja, das ist wesentlich europäischer natürlich. Ne? Das ist gar nicht so sehr amerikanisch. Und es hatte natürlich auch, wie gesagt, wieder nochmal was mit Melville zu tun, weil wir dann auf Cape Cod uns angefreundet hatten mit Leuten von dem Center for Coastal Studies. Das sind die Wahlbeobachter und die Wahlretter auch da, weil da gibt es ja die Stellwagen Bank, das ist eine sehr große Bank, also eine Untiefe, wo Wale sich vollfressen für ihre Reise in den Süden und auch ihre Kälber nochmal füttern, bevor es losgeht. Und da ist dieses Center eben, das sich unter anderem darum kümmert, wenn durch die Fischerei sich Wale mit Fischereinetzen verhakt haben und so weiter und so weiter. Und die Leute habe ich da kennengelernt, als ich an dem Buch gearbeitet habe. Und so sind da Freundschaften entstanden. Und es ist immer noch, sage ich mal, ein wahnsinniges Erlebnis, so einen Wal auftauchen zu sehen neben einem Boot. Und den ersten Blas abzukriegen und das riecht auch nicht immer gut.
Das riecht ist, als Fisch,
sie, oder? Das riecht, als ob sie neben einer schwimmenden Fischfabrik sind, wenn der das Maul aufreißt. Also so, aber das ist ein unvergesslicher Moment, wenn diese mächtigen Tiere da aus dem Wasser hochkommen. Ja, und das hat schon dazu geführt, dass ich mich dann sozusagen auch ein bisschen mehr mit der Geschichte der Walfängerei und des Walschutzes auch beschäftigen konnte.
Sie haben ein Buch über Cape Cod geschrieben, über Ihre Zeit dort, Ihre Begegnungen dort, auch über die Begegnung mit Walen erzählen Sie auch sehr eindrucksvoll davon. Und Sie erwähnen auch, dass Sie eben als kleiner Junge, als Ihnen Ihr Vater eben Moby Dick in die Hand gedrückt hatte, damals schon in Ihrem Schulatlas nachgeguckt hatten, weil der kommt ja auch von dort.
Genau.
Oder dort ist in seinen Walfängergeschichten angesiedelt, Nantucket, die Insel ganz in der Nähe von Cape Cod, wo die Moby Dick-Reise losgeht. Und da haben Sie als kleiner Junge schon mit dem Finger auf der Landkarte waren Sie in Cape Cod und dann als erwachsener Mann wieder über all die Entfernungen der Systeme und so weiter hinweg. Eine beeindruckende Vorstellung. Und dieses, wovon Sie gerade erzählt haben, rausfahren und Wale anschauen, das stelle ich mir vor, fehlt Ihnen wahrscheinlich in Ihrem heutigen Alltag?
Das fehlt, aber das wird jetzt nachgeholt. Also es gibt ja auch in den norwegischen Fjorden, gibt es ja Walbeobachtungsmöglichkeiten. Auf den Azoren ist ja da einer der ganz großen Pottwalbänke. Mhm. Also das gibt es schon. Aber das war eben ganz speziell, weil da sieht man mit 100%, also zu den Zeiten eben, ne? Wenn die sich dort aufhalten, mit 100%iger Gewissheit. Und dadurch, dass die Kollegen von dem Coastal Center eben auch rausgefahren sind, abends sozusagen, wenn die Touristenboote weg sind und die viel leisere Motoren haben und so weiter. Also die sehen immer welche, nicht? Und das ist natürlich dann, ja, es ist sehr, sehr beeindruckend und man wird ein bisschen demütig, wenn man das sieht. Und das sollte man ja vielleicht auch.
Mhm. Ich würde gern nochmal jetzt in der Schlussphase unseres Gesprächs nochmal zurückkehren an die Ostsee mit Ihnen auf Ihre zweite Insel sozusagen, Hiddensee, ja bekanntlich unweit von Rügen gelegen. Da sind ja jeden Sommer, auch zu anderen Jahreszeiten, viele Menschen aus Berlin und Brandenburg in den Ferien. Und einer ihrer Glücksfälle mit dieser Insel war die Begegnung mit Karl Huck und Wiebke Volksdorf von der Seebühne in Fitte. Warum war das so ein Glück für Sie?
Ja, das war eigentlich ein Zufall. Ich hatte eine Lesung im Hauptmannhaus. Und die Leiterin damals sagte, sie müssen unbedingt zur Seebühne gehen. Die spielen da die Schatzinsel. Und das ist jetzt für mich eine sehr, sehr sensible Geschichte gewesen, weil ich habe, neben Moby Dick war die Schatzinsel eines dieser Kindheitsbücher von Stevenson. Und ich dachte, naja, bin da doch hingegangen und war verzaubert. Ich war sofort verzaubert. Und dann haben wir uns auch kennengelernt. Und dann haben wir eine ganze Nacht lang gesessen mit Rotwein. Und am Morgen hatte ich dann mein erstes Regieangebot bei der Seebühne für Robinson Crusoe. Und darauf sind jetzt schon einige Inszenierungen geworden. Und in diesem Sommer eben haben wir ein Stück zu Caspar David Friedrich gemacht, eben wegen des 250. Geburtstages. Stimmen aus dem Nebelmeer, wo wir das Glück hatten, auch berühmte Stimmen wie Charlie Hübner und Burkhard Klausner zu gewinnen für verschiedene Figuren, die in diesem Stück auftauchen. Und ja, ich kann einen Besuch im Homunculus und in der Seebühne nur wärmstens empfehlen.
Homunculus ist was?
Die Figurensammlung, also Karl Huck und Wiebke Volksdorf sind ja schon über 25 Jahre auf der Seebühne auf Hiddensee und spielen und arbeiten dort. Und in den 25 Jahren ist eine große Besatzung an Figuren zusammengekommen, also von ganz kleinen Handpuppen bis zu großen klassischen Marionetten. Und die kann man alle im Homunculus sehen. Und das Homunculus ist die zweite Spielstätte der Seebühne geworden, ja.
Also dringende Empfehlung, Caspar David Friedrich Stimmen aus dem Nebelmeer anschauen in Fitte auf Hiddensee. Sie haben noch eine Musik für uns, Ernst Busch, eines alten Seebären Schwanengesang. Ernst Busch hat ja noch andere Seemannslieder gesungen. Warum haben Sie gerade diesen Schwanengesang ausgesucht für uns?
Na, weil das wirklich so ein Shanty ist. Also man kennt ja sonst immer die Brecht-Lieder, Ballade von den Abenteuern, von den Seeräubern und so weiter. Auch Ernst Busch kommt ja von der Waterkant aus Kiel und war sogar mal Werftarbeiter. Aber dass er auch solche richtigen Shanties gesungen hat, ist, glaube ich, noch nicht bekannt. Und man soll ja was für die Aufklärung tun.
Das tun wir gleich mit diesem Ernst-Busch-Lied. Holger Teschke war heute zu Gast hier im Gespräch bei Radio 3. Wir haben über mehrere Bücher von ihm gesprochen, über sein Möwenporträt, erschienen im Verlag Mattes und Seitz, genauso wie sein Heringsporträtbuch, auch im gleichen Verlag. Mein Cape Cod, eine transatlantische Liebeserklärung, ist im Mare Verlag erschienen. Und gestriffen haben wir auch sein Buch Gebrauchsanweisung für Rügen und Hiddensee, kann ich auch empfehlen, bei Pieper Taschenbuch erschienen. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Teschke.
Danke für die Einladung, Herr Mayer.
Frank Mayer ist mein Name. Schön, dass Sie zugehört haben. Ich hätte jetzt gar nichts dagegen, wenn Sie dieses Gespräch weiterempfehlen. Holger Teschke bestimmt auch nicht, oder?
Nein.
Das Gespräch gibt es nämlich auch auf unserer Homepage radio3.de oder in unserer App oder in der ARD Mediathek. Und jetzt Ernst Busch mit eines alten Seebären Schwanensang.
Wenn man 15 ist, ist der Ozean weit. Und bei Muttern ist eng und man flieht. Und die Welt steht offen dem Seemannskleid. Und der Seemann sei frei. Aber schied. In Kingston morgen, in Tokio heut, ist es immer wieder dasselbe. Kombüsen gescheuert und Fässer verteut. Und machst du schlapp, wird ein anderer betreut. Mal Schwarze, mal Blonde, mal Gelbe. Und kehrst du heim wie Mulatten gefärbt, von Malaria und Sünden geplagt und die Haut von Prügeln und Stürmen gegerbt, weißt du, was Mutter dann sagt? Baby, wo ist dein Baby? Groß ist der Ozean, mein Baby klein. Und wenn's zum Nordpol fährt und wieder heimkehrt, passt Baby immer noch ins alte Bettchen rein.